Es erheben sich in den oldtimerhaften Mittelstand die Herren Erdgeist.
Hallo. Und Monoxid.
Hallo und guten Tag. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Es ist also, die Zeit ist fast noch in Wochen zu messen, seit man uns das letzte Mal hören konnte. Jetzt sitzen wir schon wieder zusammen. Und also normalerweise sind die Pausen länger und deswegen wissen wir, worüber wir sprechen wollen. Das ist dieses Mal nicht der Fall. Ich möchte dir deswegen jetzt die Wahl überlassen zwischen, soll ich die Stimmung total runterziehen am Anfang oder fröhlichen Quatsch reden?
Oh, zieh die Stimmung ruhig total runter. Ich habe noch genug Aufheiterungsstücke für später.
Es ist so, dass ich mich gerade für ein Projekt beschäftige mit Was-wäre-wenn-Szenarien. Also was wäre, wenn die AfD an die Macht kommt? Oder wenn Nazis an die Macht kommen oder wenn rechtsextreme Kräfte an die Macht kommen? Man muss ja mal vorsichtig sein, was man so sagt. Man wird ja auch schnell abgemahnt als Medienerzeugnis. Und es gibt da sehr viele Sachen gerade. Also vom WDR gibt es eine Doku, irgendwas, es gibt von der ARD nochmal angenommen einen Podcast, es gibt irgendwie Arne Semstrott, im weitesten Sinne sozusagen auch aus der Chaos-Bubble, fragt den Staat Kopf und Gesicht, hat für Juni ein Buch angekündigt, wo es dann darum geht, wie man Widerstand leistet in so einem Staat. Es gibt ein Buch von Wie es als Frau wäre und so weiter. Also es gibt gerade ganz viele Leute, die darüber schreiben. Gleichzeitig gibt es ein Dorf in Sachsen, wo die, so wird es kolportiert, muss man ja mal dazu sagen, Rechten den Bürgermeister in den Suizid getrieben haben sollen. Da ist jetzt ein AfD-Bürgermeister gewählt worden. Und ich frage mich die ganze Zeit, weil diese Vergleiche zur Weimarer Republik ja manchmal gemacht werden, vor allem das Letzte, diese Meldung habe ich heute Morgen, wir nehmen das am 4. März auf, gelesen und das war so, also wenn du in so einem Ort wohnst und dann wählst du so einen Typen, war das auch sozusagen, also gibt es gar nicht so dieses, oh nein, das ist passiert, sondern gehen die Leute wirklich sehenden Augen in den Faschismus? Und das macht mir wirklich, also ich weiß auch gar nicht, wohin mit mir da, weil das ist, du kannst ja überhaupt nicht ernsthaft drüber nachdenken, ohne in die komplette Verzweiflung zu verfallen, weil es ist alles da. Es ist alles da. Also die Leute tischen dir in mundgerechten Häppchen auf, was passiert. Und das gibt es ja von jeder Ebene. Es gibt ja von, hier malen wir uns ein fiktives Szenario aus. In der Monitor-Doku haben sie das gemacht, wir fragen die KI, wie das wäre, was mich erst ein bisschen erzürnt hat, weil how the fuck did that happen? Aber dann ist es natürlich total geschickt, das so zu machen, weil dann kann man sagen, ja, die KI hat ja alles gelesen, also auch das AfD-Wahlprogramm, das heißt, was die aufspuckt und wir fragen ja dann Experten, ob das so stimmt oder nicht, also geschickter Schachzug. Das hinzu, im Verfassungsblock ist die juristische Auseinandersetzung damit, wie könnte man die Demokratie dismanteln, wenn man in einer Landesregierung wäre. Wir haben bei der Rechtsbelehrung eine längere Auseinandersetzung mit dem Parteiverbot. Also wie das eigentlich funktioniert. So, es ist alles da und trotzdem. Das macht mich fassungslos.
Was mir da immer einfällt, ist dieser viel zitierte Spruch, es war ja nicht alles schlecht unterm Führer, es war ja nicht alles schlecht unter Honni. Das heißt, dass viele von denen, die dort sehenden Auges reingehen, sich immer auf der Gewinnerseite dieses Systemwechsels sehen.
Damit habe ich mich schon lange abgefunden. Glenn Greenwald, bevor er abgebogen ist in die seltsamen Gefilde, in denen er jetzt unterwegs ist, wir haben mal ein Interview, das ist eine Geschichte, die ich schon tausendmal erzählt habe, trotzdem nochmal an dieser Stelle. Und da ging es ja um die Snowden-Enthüllung, glaube ich. Oder, ja. Also irgendwie so Leaks halt. Und da haben wir ihm die Frage gestellt, also trotzdem, dass jetzt alles irgendwie bekannt ist, was Überwachung macht und so weiter und so fort, gibt es trotzdem Leute, die sagen, na, eigentlich trotzdem eine gute Idee. Und er meint, naja, es gibt in jedem Land hast du so 12-30% Lost Souls. Aber mit 30% wählst du halt keinen Bürgermeister. Oder keine Landesregierung. Das ist halt sozusagen.
Das kannst du schon, wenn die Menge der Nichtwähler am Ende so bedrückend hoch ist. Wenn immer wieder perpetuiert wird, dass, ach, man kann ja da am Ende als einzelne Stimme eh nichts dran ändern. Und die, die den meisten Werf bei ihrer politischen Überzeugung haben, die gehen halt zu jeder Wahl. Und alle anderen muss man immer mühsam erst mit Dingen überzeugen und man kann nicht beliebig eskalieren. Man kann halt nicht zum 20. Mal sagen, aber wenn du diesmal nicht gehst, gewinnt der Faschismus, weil sowas auch ermüdend und zerrüttend ist. So, du kannst nicht beliebig dieses Eskalationspotenzial von so einer Drohung eines Abdriftens in den Faschismus kriegst du, keine Ahnung, eins, zweimal hin und dann sind die Leute aber ich habe doch schon alles getan, was ich da tun konnte in den letzten beiden Wahlen, warum muss ich denn jetzt nochmal? Traurig, deprimierend.
Also was ich auf jeden Fall gelernt habe in der Rechtsbelehrung über das Parteiverbot, die ist noch nicht erschienen, wenn wir das aufnehmen, aber wahrscheinlich wird es erschienen sein, wenn wir den Podcast veröffentlichen, ist, da haben wir mit einem Staatsrechtler gesprochen, dem Alexander Thiele, hieß er, glaube ich. Und das ernüchternde Fazit war auch sozusagen, die Demokratie retten wir nicht vor Gericht. Also es gibt sowas wie ein Parteiverbot und wenn man das durchkriegt, dann hat das auch Auswirkungen, aber das durchzukriegen ist eine sehr harte Nummer. Und naja, und sozusagen, und das steht zwar im Grundgesetz, aber auch das geht davon aus, dass wir ein funktionierendes System haben und wenn das halt nicht mehr gegeben ist, dann schade. Also ich bin ein bisschen deprimiert.
Na, du hast den Systemwechsel ja vor 35 Jahren da auch mitgemacht.
Ich frage mich manchmal sozusagen, ob ich deswegen mehr Angst habe. Ne, weil, also ich kann mir vorstellen, also wenn man das sozusagen gruppiert, ne, es gibt also Menschen, die schon Systemwechsel mitgemacht haben, die jetzt nochmal einen wollen oder die nicht dran glauben, dass es nochmal so krass wird und deswegen sozusagen solche Leute wählen. Es gibt Menschen in Westdeutschland, die haben noch nie einen Systemwechsel erlebt und die wissen deswegen gar nicht, dass es sowas geben kann. Also das sozusagen, das ist ja eine Welt, die da zusammenbricht. Und ich war halt schon mal dabei. Das heißt, ich weiß, dass es nicht Gott gegeben ist, in dem Land zu leben, in dem wir jetzt leben, in dem System, sondern das kann sich halt ändern.
Ich habe während meiner Zeit in der DDR, wurde ich ja auch mit dem institutionalisierten Antifaschismus konfrontiert und gelangweilt auf eine Art und Weise, die, wenn du den Anschluss nicht herstellst und wenn immer nur alte Leute davon erzählen, wie schlimm der Krieg damals war und immer wieder ihre eigene Geschichte rausbringen und immer wieder auflegen und es nicht schaffen zu vermitteln, dass Krieg immer für alle Zivilisten grundsätzlich scheiße ist, dass prinzipiell so institutionalisierter Faschismus dazu führt, zwangsläufig gegen Krieg, mindestens gegen Teile der Bevölkerung, wenn das einfach nur so noch als Fassade hingestellt wird, wie wir sind die guten Antifaschisten, komplett in den Skat drückend die eigene Geschichte zu der Zeit. Einige von denen sind durch Zufall in die Position geraten nach Ende des Krieges. Einige haben sich die Geschichten komplett ausgedacht, wie sie dort im Widerstand angeblich gewesen wären. Aber jetzt ist es tatsächlich sowohl in Westdeutschland, die am lautesten geschrien haben, dass der gesamte DDR sich da hätte mal gegen den Unrechtsstaat stärker auflehnen müssen, als auch für die immer wieder anbringen, wie man sich selber zu Zeiten der Weimarer Republik, kurz bevor es kollabiert ist, hätte verhalten müssen, um das zu verhindern. Die können jetzt alle mal mit uns zusammen beweisen, wie man sich denn tatsächlich als aufrechter Bürger dieses Staats verhalten sollte, um diesen Wohlstand, den er für breite Teile der Bevölkerung geschaffen hat, zu erhalten. Aber wenn man sagt, Wohlstand für breite Teile der Bevölkerung, dann ist das ja auch ein krasser Spiegel, dass das ja Teile der Bevölkerung gar nicht mehr erreicht, dass ja die von der Sozialdemokratie in den 1990er Jahren da mit der Agenda 2010 beschlossene Gängelung von weiten Teilen von.
Warte mal, aber also ich weiß das alles und die Hörerinnen vielleicht nicht, ich will trotzdem kurz unterbrechen, weil das ist genau der Punkt. Ne? Also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, weiß man das. Mhm. Und trotzdem wirkt es auf mich in so dunklen Momenten wie so ein Landslide, wo du weißt, du hättest was machen können, aber irgendwie, es rutscht halt trotzdem. Und die Demos, die es jetzt nach der Korrektivrecherche, nach der WANSEE 2.0-Konferenz oder zur WANSEE 2.0-Konferenz gab, die hat so ein bisschen schöne Stimmung gemacht. Ich war zum Beispiel einen Tag in Frankfurt-Oder demonstrieren, was ich sehr fröhlich fand, weil das halt nicht irgendwie 100 versprengte linksgrün versiffte Menschen waren, sondern da war halt einfach der Bahnhofsplatz und die Hauptstraßen halt voll. Heute am Montagmorgen bin ich so ein bisschen, boah, ey, wo soll denn das hinführen? Und sagen, und also wo ist denn das Stoppding sozusagen? Ich raff das alles nicht.
Das glaube ich. Wir werden mal sehen, was die WANSEE-Konferenz 2.0 da jetzt bei den Europawahlen wird, da der nächste Lackmustest dafür sein. Weil ich habe auch das Gefühl gehabt, dass dort diese schweigende Mehrheit, die die AfD immer gerne für sich in Anspruch nimmt, dieses Narrativ ein wenig darunter leidet. So die.
Ja, aber halt ein wenig. Ne? Also das andere Schlimme ist ja auch, dass man eigentlich so eine Bedrücktheit gar nicht öffentlich äußern sollte, weil resignieren ist ja noch schlimmer.
Ja, bloß, aber, das ist ja,
aber ich komme halt nicht klar gerade, ich komme überhaupt nicht klar.
Das ist ja echt zwischen einfach bedrückt sein und resignieren, ist echt noch ein weites, weites Feld. Man muss natürlich auch immer wieder sich die Szenarien und das, was man verlieren kann und das, was man hier noch an im Vergleich zum Rest der Welt, der einem das ja vormacht, wie es auch ausarten kann, wenn wir irgendwie nach Ungarn gucken, wenn wir in die USA gucken, wenn wir nach Russland gucken oder einfach in Staaten, die das mit der Demokratie immer nur so augenzwinkernd meinen, geht es uns ja als Bundesbürger vergleichsweise gut. Und immer wieder auch mal nach unten schauen, gleichzeitig wie man sich vor Augen führt, was man verlieren kann, ist genauso wichtig, um zu sagen, wir haben hier Dinge, ich würde nicht sagen, dass wir die erkämpft haben, aber eine Generation oder zwei Generationen vor uns haben sie aus einer Lehre dieses Zweiten Weltkrieges erkämpft und einige Pfähle reingerammt und dieses sich bewusst machen, aus welchen Gründen das damals war, wie schnell auch dieser Lack der bürgerlichen Fassade hier in Deutschland abgekratzt werden konnte, als es einfach ein einfaches populistisch einzuvernehmendes Ziel gab und sich auch vor Augen zu fühlen, dass manchmal diese Biederkeit zu instrumentalisieren, dieses möglichst wenig Veränderungen an der Stelle dann auch was Gutes haben kann. Es ist nicht leicht, es gibt keine Silver Bullet, aber auf jeden Fall für Resignation.
Aber wieso sind wir da gelandet sozusagen? Weißt du, also wann war es strittig, ob es nicht vielleicht doch eine gute Idee ist, ein Nazi zu sein? Also unstrittig, weißt du, was ich sagen will? What the fuck? What the fuck? Na, what the actual fuck?
Ich kriege es nicht. Weil diese Nazi-Keule ja auch in so einem Jiu-Jitsu-Move einfach umdefiniert wurde. Ja, ja, gut, wenn alles und jeder als Nazi beschimpft wird, dann kann ich auch selber so Nazi sagen, weil es einfach so ein breites Feld so und wir sind ja keine richtigen Nazis, sondern nur die, die von anderen so beschimpft werden, die inzwischen ja jeden als Nazi beschimpfen, also ist das dann ja, hat ja dieses Wort auch den Schrecken verloren. Hey, dann ist man halt
Nazi. Aber davon rede ich doch gar nicht. Ich rede davon sozusagen, wie...
Doch, das war eben seine Frage. Wie es sein kann, dass plötzlich ein Nationalsozialist, also Nazi zu sein, nicht mehr...
und damit meine ich nicht die Bezeichnung als Wort, sondern damit meine ich, dass diese Ideen sozusagen zu vertreten. Das verstehe ich halt nicht.
Das,
I don't get it. Und das sozusagen ist ein anderer bedenklicher Punkt, den ich jetzt auch schon ein paar Mal, ich weiß nicht, ob im Podcast, aber das treibt mich so um. Ich vergesse das immer zu googeln, aber es gab so eine, weiß ich nicht, Untersuchung, Studie, Artikel, Mutmaßung, was auch immer. Aber sozusagen die Idee, den psychologischen Effekt, dass nicht alle Menschen reflektiert denken oder Empathie haben können, sondern dass es also sagen sich in sich, also dass es sozusagen dass es viele Menschen gibt, die im alltäglichen Leben nicht mitbekommen, dass es noch ein anderes Welterleben gibt als ihrs. Und das finde ich total bedrückend, weil einerseits würde das mega viel erklären. Und andererseits ist das aber so eine slippery slope zwischen es gibt gute und schlechte Menschen.
Echt? also Slippery Slope macht, lässt mich ja mal aufhören, weil das ja meistens für die falschen Dinge als Argument herangeführt wird. Wenn wir irgendwie Kindern in der Schule Essen geben, dann haben wir ja demnächst Kommunismus. So dieses Slippery Slope ist ja der.
Naja, genau. Aber wenn du davon ausgehst sozusagen, ne, also nur mal fürs theoretische Gedankenexperiment angenommen. Es ist so, es gibt Menschen, die denken in ihrem alltäglichen Leben und Arbeiten auch an das Wohl anderer Menschen. Die denken das mit und das ist sozusagen Teil ihrer Essenz. Und es gibt Menschen, die tun das nicht, die denken immer nur an sich selbst. Und zwar jetzt nicht, mein Großvater hat immer einen Spruch gemacht, Egoisten sind die größten Altruisten, aber auch das funktioniert ja nur, wenn du unter der Annahme fungierst, dass für alle dasselbe gilt. Und das tut es halt eben nicht. So, und wenn das also so ist, dann könnte man dann wiederum sagen, naja, dann ist doch ganz logisch, wer die Geschicke der Welt bestimmen sollte. Ne? Wenn wir sozusagen also ein durchschnittsgutes Leben für alle wollen, dann sollten ja die Leute die Welt bestimmen, die zu dieser Art von Reflexion und Brutto-Gutsein für alle irgendwie überhaupt mitdenken können. Und dann unterteilst du die, dann bist du halt sozusagen weg von alle Menschen sind gleich.
Ja, aber das ist ja auch schon insoweit naiv, dass es keine Weltregierung gibt.
Warum eigentlich? Die wohlwollende Diktatur.
Na, du willst ja unsere Regierung dann gegen die andere, also andere böse Regierungen, die unseren Wohlstand wollen, die müssen ja verhindert werden. Wir müssen die Invasion verhindern, deswegen müssen wir uns auch die größten Sackgesichter an die Spitze unserer Regierung ransetzen, um im internationalen Vergleich dann nicht anzustinken. Wir müssen ja konkurrieren gegen andere Länder.
Was? Nein.
Doch, das ist ja das Argument.
Nein, das ist nicht mein Argument.
Nein, nicht deins, aber das ist das. Entschuldigung, wollte ich dir nicht unterstellen, aber nein, das Argument ist, wenn wir nicht irgendwie jemanden Starken an der Spitze unserer Regierung haben, dann werden wir von irgendjemand anders überrollt, der einen noch stärkeren Autarken an der Spitze hat. Wir müssen aufrüsten, damit wir uns gegen die Invasionen der Russen wehren können. Wir müssen...
dafür brauchen wir eine Weltregierung. Damit das nicht so ist, sozusagen müssen die Menschen, die an das Gute glauben, müssen Regierung werden. Weltregierung am besten.
Nee, es gibt schon globale Unterschiede in irgendwie allem in den Ressourcen, so dass dort auch, wenn man das zu Ende denkt, müsste der Wohlstand in bestimmten Regionen der Welt zugunsten des Wohlstands anderer Regionen der Welt abgebaut werden, ja, um das gleichmäßiger zu verteilen.
Korrekt.
Das ist ein echt schwieriges Unterfangen, das Menschen, mit die gerade viel Wohlstand haben, zu erklären. So diese Besitzstandswahrung ist a thing. Und die das wird dann schwierig. Das funktioniert schon in der EU nicht so richtig. Und das ist schon ein vergleichsweise homogener Wirtschaftsraum, auch wenn du dort siehst, dass die Südstaaten üblicherweise von den Nordstaaten vor sich hergeschubst und ausgeblutet werden, und das dann nochmal global hinzubekommen, wird, glaube ich, keinen Konsens geben, wer
Teil dieser... Deswegen brauchen wir eine wohlwollende Diktatur.
Du meinst, du willst so eine KI hinsetzen, die dann... Gott.
Ich habe für einen anderen Job, ich schreibe so einen Audio-Newsletter intern für eine Firma. Und da gehe ich so die Meldungen des letzten Monats immer durch, und da gibt es ein sogenanntes White Paper, was einen Überblick über die KI und Audio in Deutschland, also was wirklich benutzt wird im Radio und in größeren Produktionsfirmen. Und holy shit, bald werde ich nur noch hier zu hören sein. Das ist echt.
Was heißt zu hören sein? Seine Stimme wird dann synthetisiert, oder?
Es gibt mittlerweile Radiostationen, die laufen komplett auf KI. Die sind momentan, machen die noch keine News, weil sie das nicht hinkriegen. Weil die nutzen GPT-KIs. Und die spucken vor allen Dingen positiv gut gelaunte Texte aus. Was schwierig ist, wenn du Nachrichten bringst mit Ukraine-Krieg, Welthunger, China nimmt Taiwan ein. Deswegen machen die nur Musikmoderation, aber es gibt schon sozusagen Stationen.
Ich hab den Artikel auch gesehen. Das war irgendwie auch so geframed, dass es was total Tolles ist, weil man dann plötzlich in seinem kleinen Dorf, wo man wirtschaftlich nicht so interessant wäre, dass ein einzelner Moderator sich da jetzt für die Dorfneuigkeiten dann nochmal hinsetzt, könnte dann oder tut an der Stelle. Das war irgendwie so ein Nerd aus Nordwestdeutschland, der das dann so für die kleineren Inseldörfer dort produziert. Glaube ich, war die Meldung, so dass er dann einfach hoch angepasst lokalisierte Radiosender einzeln für die einzelnen Dörfer produzieren kann, mit demselben Aufwand, mit dem andere große Radiosender produzieren.
Das, aber ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil das die Welt dann sozusagen weiter zersplittert. Und apropos das, es gab auch einen langen Artikel von jemand, der im Podcast-Bereich arbeitet, der vorgeschlagen hat, ja, wenn du einen Solo-Podcast hast, dann kannst du doch eine KI so als Co-Host, ne, und das also mit hin zu, das ist wirklich dein Co-Moderator, der dir auch was sagt, aber auch gibt dir Inspirationen, damit du nicht nur monologisierst. Und dann frage, also dann wird dir sozusagen dein Intro-Song für die oldtimerhaften Mittelständler wird ja dann sozusagen nochmal wahr, wenn es dann also eine Welt voller Podcasts gibt, die daraus besteht, dass eine Person mit einer KI zusammen einen Podcast macht, wer hört dann noch zu? Brauchen wir dann eine Zuhör-KI?
Das ist lustig. Also erstens, da habe ich zwei Punkte. Erstens, Frage 9, die ich dir auf dem Kongress stellen wollte, war, angenommen, du könntest eine KI entwickeln, die dir als Co-Moderator in einer Radiosendung zur Seite steht. Welche besonderen Fähigkeiten sollte diese KI haben, um deinen Stil am besten zu ergänzen? Das wollte ich dich fragen.
Gott. Das hätte ich, glaube ich, Hard Pass genommen, weil das, also, meine Fähigkeiten zu ergänzen, hä? Nee, ich glaube, das würde ich nicht wollen, weil, also ich bin ja tatsächlich, bin ich jemand, der total ungern alleine Dinge macht, also alleine arbeitet oder alleine podcastet oder irgendwas auch immer, da tue ich mich wirklich schwer mit und, oder das ist natürlich, also man kann es ja auch positiv drehen, das wäre dann die Antwort. Ich podcast ja mit Leuten, weil ich die Leute mag oder weil wir uns für dieselben Dinge interessieren. Nee. Idealerweise beides. Und weil dann Dinge passieren, die ich nicht vorhersagen kann. Also so, und das heißt, die KI müsste einen interessanten Gesprächspartner emulieren. Und naja, gut, dann, I don't know. Ich weiß es nicht. Also ist natürlich jetzt wohlfeil zu sagen, nein, ich will lieber mit Menschen, weil der menschliche Faktor ist mir wichtig. Ich weiß jetzt nicht, wie es sein würde. Also, ne, gesetzt den Fall, jemand würde eine KI, und jetzt, ich rede jetzt gar nicht von der Technik, sondern würde ein Ding schaffen, was mir sozusagen, was aus 30% Interessensüberdeckung, 30% weiß Dinge aus demselben Feld, die ich aber nicht weiß, und 30% Überraschung besteht, vielleicht wäre das total toll. Aber ich glaube, ich käme mir trotzdem komisch vor. Die müsste auch Kaffee trinken können. Was ihr übrigens nicht wisst, liebe Leute, ja, also vielleicht ist das der Anfang vom Ende. Ich habe heute den Herrn Erdgeist gefragt, ob er einen Kaffee will, weil traditionellerweise trinkt man vor dem Podcast einen Kaffee. Und der Herr Erdgeist ist aber Hafermilchverächter. Und deswegen hat er den Kaffee abgelehnt. Und das ist also jetzt ein kaffeeloser Podcast. Vielleicht erklärt das auch die schlechte Stimmung.
Fängt mit der AfD an und sucht Ausreden im Kaffee. Aber den zweiten Punkt, den du dann meintest, mit wenn es immer nur noch dieselbe Person ist, die dort Radio macht, finde ich irgendwie das, was mir gerade am allermeisten Bauch- und Kopfschmerzen bereitet mit diesen LLMs. Dass die Vogelperspektive da drauf ist, dass ja diese, das quasi als Person wahrgenommen wird und irgendwie vermenschlicht wird. Aber wir haben plötzlich eine einzelne Person, die millionenfach in Interaktion tritt. Wenn du normalerweise so einen Menschen hast, mit dem du interagierst und der hat irgendwie einen Hau weg, der hat irgendwie einen Bias, irgendwie, your racist uncle wird einfach nicht mehr eingeladen zum nächsten Weihnachtsessen. Irgendjemand, der ganz offensichtlich in bestimmte Richtungen Fehlinformationen hat oder so ganz besonders anstrengend dir gegenüber ist, den sprichst du halt mit dem nächsten Menschen oder suchst dir neue Freunde. Wenn jetzt aber so eine einzelne trainierte neuronale Netzentität einfach so oft repliziert wird, dass jeder Mensch da draußen mit dem irgendwie interagieren muss, ob man Lust hat oder nicht, und der gerade die Biases gegen einen selber da hat oder irgendwelche, sagen wir, Störungen, irgendwas, was man normalerweise bei einem Menschen psychologisch aufarbeiten würde, sind plötzlich alle Menschen damit konfrontiert, weil es einfach so ein Gehirn trainiertes Netz einfach so oft und so viele Menschen betrifft, sehe ich das die größte Gefahr einer Konzentrierung auf, wir reden am Ende wirklich nur noch mit derselben Person und haben aber keine Werkzeuge, um rauszufinden oder korrigieren, ob es dann dieser Person gut geht im Sinne eines gesellschaftlichen Netto-Positivs. Das sehe ich als größte Gefahr, dass diese Mischung aus Technik, Gläubigkeit und ist ja überzeugend genug, dass diese Person gerade mit mir spricht, dass es ein Mensch ist mit irgendwie Reflexionsfähigkeit, mit der Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, was am Ende aber nicht wirklich passiert. Ist einmal trainiert und vielleicht kriegt es pro Person nochmal einen Kontext, aber am Ende werden alle mit, was immer dort auch, ne, man sagt ja, Garbage in, Garbage out, das, was dort aggregiert wurde und vor allem, was nicht aggregiert wurde, formt diese Netzwerke mit. Aber wenn sie einmal fertig sind, erlebt jeder Mensch da draußen, der damit interagiert, immer denselben Zustand. Und das ist so kulturell Befürchtung, dass das dann...
Ich weiß nicht genau, ob ich dir folgen konnte.
Echt nicht?
Meinst du sozusagen, Menschen sind teilweise in Check, weil sie immer mit mehreren Menschen interagieren und wenn quasi jeder nur noch seine, in Anführungszeichen, KI hat, ja, dann weiß er nicht mehr sozusagen, ist die KI komisch oder bin's ich, weil...
Präzise.
Weil sein okay, dann habe ich doch verstanden.
Aber es ist auch lustig, ne, lustig ist das falsche Wort, es ist interessant, mit wie vielen unterschiedlichen Berufsgruppen ich jetzt über die letzten 4 Wochen zu tun hatte, Gespräche geführt habe, die alle ihren eigenen Tag darauf haben. Eine Schulfreundin von mir ist seit ewig schon Synchronsprecherin oder Synchronschauspielerin, die jetzt auch gerade schaut, wie sie sich neue Standbeine aufbaut. Vergleichsweise sind so Synchronschauspieler ja seit ewig mit viel Material gefüttert, denen geht's eigentlich ganz gut. Aber
Das wird harsch.
Das wird harsch. Sie schaut jetzt, dass sie, weil sie ja auch Theaterschauspielerin ist, dann wieder dorthin geht und wirklich physisch Theaterstücke mitspielt. Und wir haben ergründet, warum das ist, warum das Gefühl ein besseres ist, für Menschen, sich in ein Theater reinzusetzen und diese Aufführung wahrzunehmen, als eine vielleicht am Bildschirm für sie selber maßgeschneiderte Theaterproduktion. Wenn man es zu Ende denkt, was diese KIs jetzt leisten können, ist es ja, du kannst dich hinsetzen, schreibe mir eine Seinfeld-Folge, aber ohne den einen Charakter, den ich nicht leiden kann. So, und dann wirft man das der Unreal Engine hin und die kann da mit dem Meta-Human vielleicht schon jetzt noch ein bisschen hölzern, aber doch schon eine Produktion für...
Das gibt ja Sona, heißt das irgendwie, von OpenAI mittlerweile, aber das...
Man nur Snippets von maximal 20 ja, Sekunden noch.
Noch.
Ja, ja. Noch. Genau, die Entwicklung geht dahin, sodass du irgendwie schon am Ende ein für dich maßgeschneidertes Stück auch bekommen kannst und trotzdem fühlt sich das nicht so an, als ob es die Menschen, die sich eh auf den Weg machen, sich an ein Theater zu setzen, um sich dort die Vorführung anzuhören, sich mit ins Publikum zu setzen, dort dieses Soziale mitzumachen, was in so einem Theater herrscht, sich selber nach links und rechts zu vergewissern, dass das schon jetzt wirklich ein aufregender Moment war, ein lustiger Moment war, irgendein nachdenklich stimmender Moment war, wo vorne immer noch echte Menschen im Einzelnen stehen, die manufakturähnlich irgendwas hintun. Ich glaube, das ist derselbe Grund, warum Leute auf Flohmärkte gehen, um sich noch irgendwelche vor 100 Jahren mühsam handgearbeiteten Teller mit nach Hause zu nehmen oder Möbel, statt also keiner zelebriert Ikea-Ware, aber alle zelebrieren die vielleicht nicht viel bessere Qualität, aber doch zumindest dieses Alte, da hat noch irgendwie einen Mensch mit handwerklichen Fähigkeiten einzig für dieses Stück, was man jetzt sein eigen nennt, gearbeitet und das ist nicht trivial reproduzierbar, wie wenn du dann so eine KI dort sich diese Vorstellung auswürfeln lässt. Es ist eine von den Erklärungen, wo ich auch noch nicht weiß, der Gedanke ist noch nicht zu Ende geführt. Aber ich glaube, viele von den kreativen Menschen in meinem Freundeskreis, denen geht der Arsch ganz gehörig gerade auf Grundeis.
Ich frage mich ja, wie lange es noch Projektmanager braucht. Das war immer so mein Plan B. Aber ich weiß nicht, ob die auch dann bald wegrationalisiert werden.
Na, meine Stelle ist ja, ein CCC ist ja Dingeerklärer. Das ist ja Menschen,
im Moment, aber wir reden
schon soziale. Ja, es geht mir genauso.
Aber sozusagen Dingeerklärer für den CCC ist ja kein Job. Im Sinne von, ja. Also ich bin I'm all for irgendwie KI-Kommunismus. Ne? Also lass die KI alle Arbeit machen und wir schleifen dann irgendwie wieder Schränke und bauen Möbel von Hand. Da bin ich total dabei. Die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist ja eher gering. Sondern es sind, wie wir das immer, Maschinen sind nicht dafür da, um Menschen die Arbeit wegzunehmen, sondern um reiche Menschen noch reicher zu machen.
Und jetzt schreiben sie statt uns Gedichte. Ich meine, was wurde uns ja versprochen, dass die Menschen sich zurücklehnen können, die Roboter würden die Arbeit erledigen und wir könnten in hoch- und schöngeistigen Themenfeldern uns dabbeln. Und jetzt ist das quasi das Gegenteil passiert.
Aber dein Erwerbsjob, also dein Gelderwerbsjob ist doch Coding. Du programmierst doch als Arbeit.
Aber nur zum Teil. Also was es ist ja, ein Großteil dessen ist ja überhaupt erst die Anschlussfähigkeit beim Kunden herzustellen, was er eigentlich wirklich braucht.
Du bist also Berater.
Teilweise auch, natürlich. Ich will ja nicht, dass der Kunde am Ende ich will nicht einfach nur ihm irgendwas hinkoden, weil es durch Zufall das Feld ist, in dem ich mich gut auskenne, sondern ich will zuerst rausfinden, ob der Kunde genau das braucht, was meine Spezialität ist. Und wenn nicht, vermittle ich ihn lieber zu Menschen, deren so im Netzwerk, deren Expertise das ist, was der Kunde dann tatsächlich will. Aber das ist auch Dinge Erklär-Style. Sich erst hinsetzen, dann einmal ausbaldowern, was braucht die Kundin an der Stelle eigentlich, um dann, da wo ich besonders gut drinne, das auch durchzuziehen und mir nicht einen unglücklichen Kunden zu basteln.
Aber wirst du noch auf Dauer programmieren oder der tatsächliche Vorgang des Code-Schreibens kann ja auch automatisiert werden und dann gibt es sozusagen so eine Art erste Metaebene. Man guckt, was das Programm macht und testet.
Ich bin mir noch nicht sicher, weil die Ergebnisse gerade in den Bereichen, die über das hinausgehen, wo einfach nur, was heißt Scaffolding auf Deutsch, wo einfach nur das Gerüst gebaut wird. Mhm. Das heißt, es gibt ja viele Web-Frameworks, wo du nicht wirklich programmierst, sondern einfach konfigurierst. Mhm. Und das wird als erstes wegfallen. Für viele von den Dingen, wo es wirklich Code mit Reflexionen mit viel naturwissenschaftlichem Anteil, mit viel Mathematik da drin gibt, sind die Ergebnisse üblicherweise so meh. Das heißt, wirklich. Das ist
ja dasselbe wie im Journalismus quasi, irgendwie Sportmeldungen schreiben geht gut. Fundierten Kommentar schreiben eher.
Und das ist gerade noch so, weil es natürlich auch nur sich daran, also hat eben kein fundiertes mathematisches Verständnis, sondern nur das, was dazu irgendwann mal geschrieben wurde und Beispiellösungen, und die kann es schon ganz brauchbar miteinander verknüpfen, solange es schon mal irgendwo stand und grob in dem Bereich drin ist. Hast du manchmal sogar irgendwas, vor allem mit Feedback, was dann am Ende auch für die Happy Paths funktioniert? So, das ist aber üblicherweise nicht, was ein Programmierer tun soll. Der Programmierer soll irgendwie die Happy Paths, ne, da schreibst du einmal einen Test für und dann darf der Happy Path nicht brechen, aber dann sollst du dich hinsetzen und in deinen Unit-Tests und in den Integration-Tests dann irgendwie all die Corner-Cases fixen, dafür Unit-Tests hinschreiben und dann Reasoning darüber führen, also wirklich ziemlich viel Denglisch, entschuldige.
Hättest du mal Kaffee getrunken?
Du sollst an der Stelle dann einfach auch ein möglichst kreatives Mindset haben, um die ganzen Grenzfälle angemessen abklopfen zu können, weil das genau der Teil ist, wo dir am Ende die ganzen Security-Probleme, wo dir dann irgendjemand anderes von draußen deine Software mit
Aber ist das eine Frage der Zeit oder?
Das ist ich weiß nicht, ob es dazu viel unterschiedliches Domänenwissen braucht, was zusammengezogen wird. Ich denke, sofern diese Fragen in Zukunft von irgendjemandem im Internet beantwortet werden, und zwar nicht absichtlich falsch. Was ja auch ein Sport ist, sich einfach jetzt in Stack Overflow alle nicht beantworteten Fragen zu schnappen und dann absichtlich falsche Antworten zu geben, damit die nächste Generation von diesen Co-Pilots uns dann das Auskommen im Alter noch sichern.
Ich weiß nicht. Also, meine Frage ist, wer hat einen KI-sicheren Job für mich?
Ja. Die Straßenreinigung. Am Ende, wo es irgendwie... Aber vielleicht wollen die Leute dann in Zukunft gar keine sauberen Straßen, solange du dir eine VR-Headsets aufsetzen kannst und es da drinnen einfach blumig noch aussieht.
Genau, es gibt dann so eine, also aus Staubsaugerrobotern abgeleiteten Dinge, die immer so durch den Unrat auf der Straße so einen Gehweg schaufeln, wo man dann da ohne drüber zu fallen lang gehen kann und der Rest wird dann verschönert in der VR-Brille, in der AR-Brille. Ja gut, also jetzt haben wir 36 Minuten und die Welt ist schlecht. Ich weiß nicht, ob die Leute hergekommen sind, um Old Man Yelling at Clouds.
Oh, hör mal auf mit der Cloud.
Ja gut.
Das ist ja, wurde ich ja, auch nachdem diese Meldung rumging, dass diese Lockbit-Gruppe nur eine Woche gebraucht hat, um...
Was ist eine Lockbit-Gruppe?
Eine Lockbit ist eine Pressungstrojaner.
Aha.
Und die wurden ja... wie fasse ich es ganz kurz zusammen, die wurden geradet, ihre Infrastruktur wurde abgeschaltet und die linke und die rechte Hand Bin Ladens wurden festgenommen. Einen Tag später stellte sich raus, dass für die linke und die andere rechte Hand von Bin Laden dann nochmal eine extra Belohnung ausgesetzt wurde, weil die sie da festgenommen haben, waren nur irgendwelche Mules ganz offensichtlich, die wenig mit dem Betrieb zu tun hatten und Lockbit war eine Woche später wieder komplett am Start, hat die Infrastruktur nochmal neu hochgezogen woanders und konnte dann wieder in den Kundendienst an die hops genommenen Kunden gehen. Und im Rahmen hatte ich dann auch nochmal gesagt, so Gratulation, die haben ganz offensichtlich nicht nur ihre Backups im Griff, sondern haben auch die Schwarzstartfähigkeit im Griff. Die haben auch den Restore im Griff, das sind die meisten Menschen ja nicht.
Was ist denn ein Schwarzstart? Das habe ich noch nicht gehört.
Schwarzstart ist ein Begriff aus der Großelektrotechnik. Wenn dein Netz, dein Stromnetz, kann ja die ganz großen Reaktoren nicht einfach so anfahren. Die brauchen meistens noch externen Strom, um am Ende die Grundlast erst erzeugen zu können. Mhm. Und dieser Strom muss irgendwo herkommen. Dazu muss man dann eben einen anderen Generator, einen anderen...
Also Schwarzstart heißt von Null, oder?
Genau, das heißt dann von Null.
Okay. Und was ist das andere? Weißstart? Rotstart? Blaustart?
Braunstart, wenn ich mich recht entsinne.
Das klingt falsch. Also vor allen Dingen, wenn du es sagst.
Aber das ist... wir haben ja die ganze Zeit gepredigt am Ende der Chaos-Radiosendung, verschlüsselt schön eure Backups. Und ich gehe inzwischen davon aus, dass die meisten das auch beherzigen. Und jetzt sollten wir auch nochmal darauf hindrängen, mit Vehemenz, dass unsere Zuhörerinnen da draußen auch aus ihren Backups am Ende wieder funktionsfähige Setups hinbekommen.
Boah, aber das, weißt du wie, also natürlich ja. Aber weißt du, wie nervig das im Alltag ist?
Ich weiß das und das ist genau das Problem.
Weil das kannst ja, also ich bin ja auf dem Mac und da gibt es ja halt dieses schöne praktische Time Machine. Aber auszuprobieren, ob es funktioniert, heißt ja den Rechner neu aufsetzen.
Erstens das oder zweitens nochmal irgendwo redundante Infrastruktur stehen zu haben, nochmal Hardware, die man an der Stelle nicht braucht. Der Punkt ist, dass es ereilt einen immer dann, wenn es am allernervigsten ist. Und es gibt ja einige Trends, die in der Vergangenheit aufgekommen sind. Sowas wie die ganze Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo du plötzlich in deinem HSM, also sprich in deinem Hardware-Security-Module, auf deinem Telefon bestimmte Sektionen hast, denen besonders vertraut wird, in die Geheimnisse reingespeichert werden, die du dann zur Zwei-Faktor-Authentifizierung auf bestimmten Webseiten benutzen kannst. Das heißt, selbst wenn du, nachdem dein Telefon verloren gegangen ist, du das alles aus dem Backup wieder aufsetzt, kannst du einige Dinge einfach nicht mehr weiter betreiben. Deine Bank erlaubt dir das nicht. Du musst da irgendwie neue, also nur weil du dein Telefon verloren hast, musst du dir plötzlich neue Zugangsdatenhelfer kommen lassen. Irgendwelche Dinge, die du dann scannst, um dann auf dem neuen Telefon das Security-Modul mit deinen Geheimnissen auszustatten. Das ist auf der einen Seite, ne, hast du immer die Zeit, die es sowieso braucht, um aus deiner Festplatte, aus deiner Backup-Festplatte, dann wieder dieses System herzustellen, dann zu schauen, ob die Webseiten, mit denen du da üblicherweise interagierst, ob die auch deiner neuen Hardware dann 1:1 einfach so vertrauen oder ob die dann, ne, der alte
Du meinst, es sollte unter Strafe stehen, dass digitale Geräte einzeln verkauft werden. Eigentlich sollte man immer 2 Laptops, 2 Smartphones, 2 Computer haben und die parallel eingerichtet haben, weil das sonst ist ja, also eigentlich genau genommen ist Quatsch. Ich möchte an dieser Stelle nochmal, das ist mir wirklich ein großes Anliegen, weil was sagen, was grob in die Richtung geht, aber sich vielleicht ganz anders anhört. Ich habe einmal im Monat, ich habe einen wiederkehrenden Reminder in meinem Kalender, Backup machen. Das ist dann Sonntag, wo man sonst sozusagen nichts so vorhat. Und da geht es also, ich habe so viele Dinge, die laufen so automatisch nebenher. Aber zum Beispiel, apropos Smartphone, das Smartphone backup ich auf einen alten Rechner, den ich nicht mehr benutze, der sozusagen nichts anderes macht. Da kann also das, wenn mein Laptop wegkommt, wäre ja mein Smartphone backup und so weiter und so fort. So, und ich habe, weil ich da saß und gerade Backups gemacht habe oder den Fortschrittsbalken zugeguckt habe, habe ich dann gemastodont. Hier, heute ist bei mir Backup, ne, macht auch immer schön Backup und vor allen Dingen, jedes Backup, das ihr macht, ist besser als das perfekte Backup, das ihr nicht macht. Also gerade wenn wir beide jetzt hier sitzen und dann darüber reden, wie idealerweise die physikalisch getrennten, multiple redundanten Backup-Systeme und so weiter und so fort, muss auch immer sagen, wichtig ist vor allen Dingen, dass man es macht. Ich will dir gar nicht widersprechen. Nein, nein, nein. Das ist nur sozusagen so, kleiner Schlenker. Ich hab's ja mit Kaffee. Und wenn ich manchmal Kaffee aus meiner Maschine zaubere, gucken mich Leute an und fragen dann, ob sie Zucker reinmachen dürfen. Und ich so, I don't care. Also, das ist ja dein Kaffee. Du kannst damit so, ne? Also, dann steht so eine Art, also weil ich mich sozusagen in das Thema reinhörde, steht dann so eine Art Respektsbegeister oder sozusagen so Scham, I don't know what it is. Und ich will verhindern, dass sozusagen, dass diese Stimmung hier entsteht, dass, wenn man es nicht richtig macht, dann macht man, Vor allen Dingen ist wichtig, wenn es eine alte USB-Festplatte ist, die da dranhängt und einfach das mal rüberschaufelt, besser als nichts. Geht besser, aber besser als nichts.
Nein, das stimmt immer nur, wenn du eine alte rostige Platte nimmst und glaubst, du hättest Backups und kümmerst dich dann irgendwie nicht noch besser, weil du nie überprüft hast, ob du dein Backup auch wiederherstellen kannst, ist dann das Backup, was nicht tut, schlechter als das nagende Gefühl, dass du dich jetzt um ein richtiges Backup kümmern solltest. Du
musst, ich sage nein, ich sage, es ist trotzdem besser. Aber weil du hältst die, ne, also weil das Ding ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ja tatsächlich sozusagen auch ein Verpeiler und ein Aufschieber und ein was auch immer. Und tatsächlich kann der Gedankengang, den du gerade äußerst, könnte bei mir dazu führen, dann mache ich es halt gar nicht, weil ich komme halt nicht dazu. Und in dem Moment ist die rostige USB-Festplatte insofern besser, als dass das Konzept Backup überhaupt in meinem Alltag stattfindet. Das heißt, dass, also selbst wenn wir jetzt mal von dem Worst-Case-Szenario ausgehen, ne, ich mache dieses Backup, aber das funktioniert gar nicht. Trotzdem denke ich wahrscheinlich an jedem meiner monatlichen Backup-Termine drüber nach, Mensch, also die Festplatte, es ist eine SSD, aber sie quietscht. Das sollte mir komisch vorkommen, vielleicht ersetze ich die mal. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht in einem halben Jahr eine nicht rostende USB-Festplatte anschließe und dann nochmal gucke, kann ich eigentlich überhaupt sozusagen in diese Ordner reingucken, die sich da drauf gebackupt sind, ist halt sehr viel höher, als wenn ich den idealen Plan so hoch baue, dass meine verquere menschliche Natur davon so verdattert ist, dass ich einfach nie dazu komme.
Lassen wir das so stehen. Ich würde das es gibt ja diesen Spruch, die meisten Menschen wollen gar kein Backup, die meisten Menschen wollen Restore.
Ja.
Und deswegen haben wir uns hingesetzt am Ende der Chaos-Radiosendung, die Menschen darauf langsam trainiert, sich dort um dieses Backup Gedanken zu machen. Und jetzt, glaube ich, ist das einfach so weit verinnerlicht, dass wir uns nochmal jetzt hinsetzen könnten und darauf hinarbeiten, passt auf, ihr wollt ja eigentlich Restore, jetzt habt ihr diese Backup-Infrastruktur, guckt doch einfach mal nach. Genau was du sagtest, nachdem das Backup fertig ist, einfach nur doppelklicken, gucken, alle Ordner, vielleicht irgendein Film, der da drin ist, kurz versuchen anzuspielen. Wenn das grob geht, ist schon mal der erste Schritt getan. Integrität deines Backups tut das grob. Viel schöner wäre natürlich am Ende noch sicher zu sein, dass man auch wieder nachdem das Telefon weg ist, nachdem der Rechner kaputt gegangen ist, innerhalb von Zeiten, die einen nicht ruinieren, wenn man eh schon in die Hardware investieren muss, um die neu zu kaufen, nachdem man sich Getränke drüber geschüttet hat oder es anderweitig kaputt bekommen hat, dann will man ja irgendwie auch so schnell wie möglich wieder betriebsfähig sein, um weiter arbeiten zu können, um sich nicht vor seinen Kolleginnen oder Kundinnen entschuldigen zu müssen, dass es gerade länger dauert, weil Rechner kaputt, versteht er ja alle, haha. Dieses Verständnis trägt immer nur eine Weile, bis dann du als, als nicht professionell betrachtet wirst. Deswegen finde ich auch einmal grob, sich Gedanken zu machen, wie lange würde es tatsächlich brauchen für, heute ist ein Auto über meinen Rechner drüber gefahren, bis ich kann das erste Mal wieder da, wo ich mein Geld mit verdiene, mit der neuen Hardware machen, das einfach nur einmal im Kopf durchzuspielen, um zu sehen, was dem im Weg steht und dann vor allem die ganzen kleinen nervigen Teile.
Vor allem der Kauf neuer Hardware.
Ja, das ist ja jetzt wie im Osten inzwischen, wenn du versuchst, da irgendwie deine Hardware in deiner Spezifikation zu bekommen, da wartest du ja inzwischen auch schon eine Weile. Und das vor allem in so Dingen wie dein Messenger, also auf dem Telefon zum Beispiel, dass man dann, wenn man das alte Telefon nicht mehr hat, dann seinen Signal-Account zum Beispiel nicht transferieren kann.
Ey, da muss ich mich nochmal kurz aufregen, ja?
Bitte.
Mein Beef mit Signal ist ja seit 1000 Jahren, dass man da seine Telefonnummer angeben muss. Mhm. Und die haben ja jetzt sehr lange versprochen, sehr lange haben sie was versprochen, was für mich klang wie, man wird Signal auch ohne Telefonnummer nutzen können. Pustekuchen. Pustekuchen. Signal ist nach wie vor Telefonnummern verpflichtend. Was du machen kannst, ist, du kannst machen, dass die anderen Menschen die nicht sehen.
Kannst dir Nickname ausdenken, ja.
Kannst dir Nickname ausdenken, kannst dann sagen, ich will nicht über meine Telefonnummer gefunden werden. Aber mein Main-Punkt ist ja nicht, dass mich andere Leute finden, sondern mein Main-Punkt ist, ich möchte gar nicht, dass irgendjemand meine Telefonnummer hat. Es ist also, ich war ja sozusagen so kurz davor zu sagen, also gut, wenn Signal das hinkriegt, und mein Nickname, dann wäre ich vielleicht bereit, das so ein bisschen lieber zu haben als Threema. Aber es hat sich einfach nichts geändert. Nichts geändert. Threema hat mittlerweile einen halbwegs funktionierenden Desktop-Client, der immer noch eine Pain in the Ass ist beim Anmelden. Aber egal. Signal will immer noch meine Telefonnummer haben. We are still fucked. Und Elements hat so ein mega seltsames Notifications-Problem.
Du meinst Matrix generell? Oder?
Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich nur Elements, nee, ich glaube, es ist tatsächlich Elements. Ich habe sowohl auf dem Rechner als auch auf dem Smartphone Elements und mein Smartphone Elements hat 3 Geister-Notifications und das ist auch ein Known Error und der taucht aber nicht auf, wenn ich zum Beispiel Fluffy Chat.
Ja, das ist auch mein großer Beef. Also ich habe ja ich habe mich ja irgendwie in dieses Matrix-Thema rein technisch reingenördet. Ja. Alter Schwede, ist dieses Protokoll kaputt. Also ganz ernsthaft, sowohl aus UX-Ebene, da hatte sich Chris Köntop da einmal länger hingesetzt und diesen Onboarding-Prozess durchprobiert und hat dazu geblockt und ich unterschreibe einfach jeden Absatz, den er da hingeworfen hat. Also sowohl von der sozialen Komponente, aber auch schon von der technischen Komponente ist dieses Protokoll einfach so tief kaputt und so leicht auch sind Räume zu zerstören. Du kannst einfach, wenn du ein Skript schreibst, was einen einzelnen Raum 100.000-fach joint und wieder lieft, erzeugst du da drinnen, weil das ja so ähnlich wie eine Blockchain funktioniert, 100.000 Vorgänge, die diesen Raum für jedes Mal, wenn irgendjemand da wieder rein joint, muss er jeden dieser einzelnen von deinem Bot durchgeführten Schritte kryptografisch verifizieren, um am Ende den aktuellen Zustand des Raums dir mit Gewissheit hinwerfen zu können. Das ist der erste bekloppte Punkt, dass sie dort das überhaupt nicht im Protokoll vorgesehen haben, dass irgendjemand auch vielleicht mal Böses vorhat, der da drinnen tut. Und das zweite ist, dass sie sich als Transportprotokoll zwischen den Servern einmal JSON ausgesucht haben, auf dem Checksumme ausgerechnet werden. Und ohne,
ich weiß nicht, was das bedeutet, aber man macht das so nicht.
Ich erkläre es dir. Es gibt viele Transportformate, die haben eine Normalform. Das heißt, da weißt du ganz genau, dass die Daten, die du da reingibst, haben am Ende ein Bitmuster, was dem 1:1 entspricht. Mhm. In JSON, das ist ja einfach die JavaScript Object Notification. Das heißt, eigentlich ist es ein menschenles- und schreibbares Format, dass du das irgendwie schnell für das, was damals JavaScript, um Objekte zu initialisieren, schreibst du als Programmierer hin und dann gibt es quasi nicht mal eine einzelne richtige Spec, was eigentlich ein JSON überhaupt ist. Und noch schlimmer, es gibt keine einzelne Form, wo du weißt, dass eine Repräsentation auf jeden Fall immer die richtige ist, die ein Objekt repräsentiert.
Was?
Das heißt einfach,
I'm lost.
Naja, wenn du.
Das ist vielleicht auch nicht so schlimm.
Wenn du einen Satz hinstellst, gibt es grammatikalische Regeln, nachdem dieser Satz einmal aus dem Gesprochenen überführt werden soll. Steht meist im Duden drin. Das heißt, es gibt eine Normalform geschrieben, die grammatikalisch richtig ist. Und das gilt für JSON nicht. Für einen einzelnen Satz kannst du quasi zwei, sagen wir, Dictionaries oder zwei Arrays oder zwei Dinge hinschreiben, die am Ende dieselbe Bedeutung, dieselben Objekte repräsentiert in dem Client oder in dem Server, der das dann ja als Datenaustauschformat benutzt. Und wenn du aber jetzt sagen musst, dass ein Server sowas generiert und der andere Server liest das wieder rein und versucht jetzt zu überprüfen, ob die Checksum darauf stimmt, aber es gibt zwei verschiedene Formen, das auszudrücken, läufst du dann auseinander. Das heißt, ein Server serialisiert die Daten anders als ein anderer. Und solange alle nur diesen Elements, also nur den offiziellen Matrix-Server benutzen und dort die Serialisierung immer gleich ist, ist vielleicht alles gut. Aber da sie dort das Python-Serialisierungsmodul für JSON benutzen, ist zum Beispiel der Matrix-Server, den ich benutze, Conduit, der ist in C++ geschrieben, einfach nur als zweite Implementierung desselben Protokolls, was ich generell immer für eine gute Idee halte, hat der jetzt plötzlich beim Austauschen von Nachrichten über irgendjemand schreibt was in einen Raum, irgendjemand verlässt den Raum, kommt neu rein, werden diese Events anders serialisiert, als es der Matrix-Server, der offizielle, erwartet.
Also ich fürchte, du hast alle verloren, die nicht programmieren können. Und es übersteigt sozusagen meinen Erkenntnishorizont in der Hinsicht, dass ich, glaube ich, grob eine Idee davon habe, was du sagst, aber mich schwer tue, das in so einfache Worte zu fassen, dass es Leute verstehen, die nicht programmieren können. Ich versuche es trotzdem, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, wenn die Inhalte ausgetauscht werden, kann man die verschieden kodieren, sagen wir mal.
Ja.
Und das ist ein Problem, weil, warte mal, Checksum sind Zahlen, also ist quasi eine Berechnung auf einem Datensatz und jedes Mal, wenn man die Berechnung wieder durchführt, müsste dieselbe Zahl rauskommen. Deswegen heißt es Checksumme, weil man so testen kann, ist das Ding, also jemand schickt mir eine Checksumme und ein Datenpaket und dann nehme ich das Datenpaket an, rechne selber die Checksumme aus und wenn das dieselbe Checksumme ist, wie die ich bekommen habe, weiß ich, was da drin steht, ist richtig.
Ja.
Wenn aber das Datenpaket vor der Übermittlung sozusagen umgestrickt wird, umkodiert und das auf verschiedene Arten und Weisen passiert, dann können sich die Checksummen verdingsen und deswegen, aber das heißt ja im Endeffekt, dass Dezentralität, was ja ein wichtiges, ein unique selling point, ich will auch mal den Englischen von Matrix, ist ja dann nicht so richtig doll gegeben ist.
Ja, richtig. Und du siehst es auch im täglichen,
aber
du siehst es ja immer wieder, dass dann dir gesagt wird, dass du einige Nachrichten nicht entschlüsseln kannst. Das liegt teilweise daran, dass die Schlüssel für die Räume zwischen deinen unterschiedlichen Geräten nicht synchronisiert sind. Aber teilweise liegt es auch daran, dass einzelne Nachrichten schlicht nicht die Prüfsumme, die muss ja dann auch noch signiert werden. Und dann stimmt die Signatur nicht und du verwirfst die, weil du davon ausgehst, dass da manipuliert wurde.
Das ist ja alles fürchterlich. Was ist denn dein Lieblingsmessenger gerade?
Das ist echt schwer zu sagen. Eigentlich würde ich Threema empfehlen, aber ich sehe auch, dass der soziale Druck gerade Signal zu benutzen viel größer ist.
Das finde ich mega überraschend übrigens.
Mhm.
Das ist also, weil also mein Bild von der Welt war ja, es gibt die normalen Menschen, ja, die wollen digitale Technik sozusagen vor allen Dingen benutzen. Dann gibt es Leute wie mich, die wissen, hinter Digitaltechnik stehen so ein paar Dinge, über die man sich Gedanken machen kann. Und ich versuche das Richtige zu tun, soweit ich die Energie dafür habe und das verstehe. Und dann gibt es sozusagen die, es ist so doof, aber man unterteilt ja die Welt einfach sozusagen klar, dann gibt es so die Vollnerds. Also die Leute, die wirklich programmieren können und die Dinge von innen durchsteigen und so weiter und so fort. Und die Welt war aber sozusagen, ne, also quasi auf dem einen Ende der Skala ist WhatsApp-NutzerInnen oder Facebook Messenger, noch schlimmer. Und auf dem anderen Ende ist irgendein Textbase ohne GUI, Hard-Krypto, irgendwie jedes Mal 32-Bit-Passphrase eingeben, so das sind die Dinger. Und interessanterweise habe ich mich immer sozusagen genauso, also nicht auf der Hälfte, aber so irgendwo dazwischen gefühlt, ne, mit meinem Benutzt durch Streamer und so weiter und so fort. Und mittlerweile nehme ich aber aus der Richtung, die ich als Vernördeter als mich, sozusagen also digital Vernördeter als mich, ansehe, entnehme ich, also merke ich sozusagen, da ist Signal sehr gut gelitten. Das ist sozusagen, das ist so der Standard und da wird sogar über Streamer-Nutzung so ein bisschen gelächelt. Und das macht, da komme ich nicht gut mit klar, weil jetzt fühle ich mich,
das mache ich mich genauso fertig. Ich bin,
why?
Ich mag tatsächlich Threema auch lieber als Signal, aber aus, erstens, diese Signal-App ist kostenlos. Du musst da nicht immer rumgehen. Ich habe in der Vergangenheit, keine Ahnung, schon Dutzende von App-Gutscheinen für Threema geklickt und dann Leuten geschickt, damit die sich das installieren, damit die ihre letzte Ausrede, das nicht zu installieren, zerbröselt. Aber es scheint offensichtlich dort in der Massenadaption noch den entscheidenden Ausschlag gegeben zu haben, dass Leute eher Signal installieren als Threema, weil weiß ich noch nicht, woran ich bin und gucke mal, pass auf, ich könnte auch WhatsApp nehmen und warum soll ich jetzt auf einmal Geld bezahlen? Ah, Signal ist auch kostenlos, na gut, da sehe ich zumindest den Unterschied nicht.
Das verstehe ich übrigens bei Threema, aber ehrlich gesagt nicht, warum die noch Geld nehmen. Also weil also schon an der Tatsache, dass die App was kostet und nicht die Benutzung, kann man ja sehr gut sehen, dass Threema nicht davon lebt, dass Privatpersonen diese App kaufen.
Doch, genau, das ist ihr Geschäftsmodell und das tun sie. Und da gibt es auch.
Ja. Das letzte Mal, als ich mich mit Threema beschäftigt habe, war in deren Geschäftsmodell, dass sie die Chat-Infrastruktur, die sie haben, als White-Label-Lösung für interne Unternehmenskommunikation zur Verfügung stellen und anbieten, sozusagen. Du kannst da hingehen und kannst sagen: Hey Leute, ich brauche einen internen Messenger. So, mach das nicht. Nicht, dass die sich davon finanzieren, dass Privatmenschen, also Leute wie du und ich, einmal in ihrem Leben diese Smartphone-App kaufen. Das halte ich auch für kein tragfähiges Geschäftsmodell, ehrlich gesagt.
Aber es tut gerade noch. Aber
das wiederum gibt mir zu denken. Weil das wird irgendwann nicht mehr tun.
Ich keine Ahnung, ob man dann genug Geld zurücklegen kann. Und ich habe mir jetzt Threema auch schon mehrfach gekauft, auch auf mehreren Plattformen.
Es gibt doch nur zwei.
Naja, du musst es. Ja, also.
Wie viele Google- und Apple-Accounts hast du? Okay, Mantel des Schweigens. Gut. Ja, gut. Leute wie dich halten anscheinend Threema am Leben.
Na und aber auch, weil ich sie wichtiger finde, weil ich auch dieses Signal-Konzept, du sagtest ja, die wollen ganz dringend deine Mobiltelefonnummer, das ist quasi der Keyscore Primary Selector, das heißt also genau das Ding, wo die Geheimdienste sich am Ende dann auch, wenn sie sich für dich interessieren wollen, deine Mobiltelefonnummer dann in dieses große Raster reinwerfen, was schon mal der erste Schritt ist, um dann deine Kommunikation zumindest Metadaten davon zu aggregieren, um Informationen über dich zu sammeln. Das heißt, das find ich, wie du ja auch anmerktest, schon den falschen Schritt. Was war das für eine Warnung?
Das ist lustig. Ich lasse das jetzt ungeschnitten drin, weil das hören wir, aber das ist nicht auf der Aufnahme.
Okay.
Das war, ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, mein Mastodon-Client, ich benutze Ivory, apropos Bezahlsoftware, ich kriege dem irgendwie nicht abgewöhnt, mir Notifications zu schicken, auch wenn ich mein Betriebssystem auf nicht stören geschickt habe. Normalerweise kläre ich das Problem, indem ich den Standard-Audio-Ausgang des Betriebssystems auf meinen Monitor stelle, der keine Lautsprecher hat. Das habe ich vergessen, deswegen hast du das jetzt gerade gehört und die HörerInnen fragen sich gerade, hä? Wovon redet der Mann? Habe ich halluzinierend?
Das kannst du einfach mit reinschneiden.
Nein. An der richtigen. Wir lassen es jetzt genauso.
Aber lustig, wo du von Ivory sprichst. Ich würde es ja auch so gerne benutzen, aber ich habe irgendwann mal entschieden, ich betreibe meinen eigenen Mastodon, respektive meinen eigenen ActivityPub-Server,
ja,
der nicht Mastodon ist, weil ja, dieses Mastodon ist mir einfach ein zu großes Software-Monster in einer Scripting-Sprache, die ich ungern betreiben würde, mhm, und habe mir meinen eigenen in Elixir geschriebenen, also nicht, ich habe ihn nicht programmiert, aber ich habe...
Betreibst ihn.
Ich betreibe ihn, weil ich dachte, dieses Protokoll, dieses ActivityPub, was ist da jetzt groß schwierig? Das Protokoll ist ja vergleichsweise einfach nur eine Formalisierung, dass du andere Leute inboxen, spammen darfst mit deinen Inhalten und das einmal dezentralisiert. Mhm. Ist nicht so kompliziert, habe ich gedacht. Habe ich aufgesetzt und funktionierte. Es gibt dann noch ein Frontend, was eben nicht das Originale ist von diesen Elixir-basierten. Also der Client heißt Pleroma. Und damit sieht es fast aus wie Twitter und man kann als jemand, der das zum Senden größtenteils benutzt, kann man da auch drauf super arbeiten. Das einzige Problem ist, dass es so ganz subtile Unterschiede gibt. Und einer von den Unterschieden ist, dass die User-ID eben nicht nur 32-Bit Zahlen, sondern 64-Bit Zahlen haben, weswegen andere Frontends, wie zum Beispiel Ivory, auf dem Telefon damit nicht klarkommt. Die sagen, nö, gerade unterstützen wir nur Mastodon-Server. Und damit musste ich dann mich durch die ganzen anderen Clients da durchklicken, die alle nicht so liebevoll gepflegt sind.
Aber hast du die mal angeschrieben?
Ja, ja, das ist ein bekanntes Problem und die antworten auch mal wieder, ja, ja, nee, erstmal wollen sie irgendwie alle User-Features mit gegen Mastodon ordentlich programmieren, um dann am Ende eventuell noch andere Server mit zu unterstützen. Schreiben die in schöner Regelmäßigkeit, aber sagen, ist deutlich nicht auf ihrer Roadmap und sie können dann nicht garantieren, dass alle UserInnen dieselbe tolle Erfahrung haben, die sie gerne anbieten wollten. Also sagen sie, riecht nicht wie irgendwas, mit dem wir klarkommen, also unterstützen wir es gar nicht.
Na, bin gespannt. Also ich habe den einen, das eine kleine Ding, was die noch nicht gut können, ist, ich habe mehrere Accounts, mhm, und wenn ich auf einem Account einen Menschen kriege und dann mit einem anderen Account antworten will, der aber nicht auf derselben Instanz ist, das geht nicht. Und da sagen sie auch, das ist mega schwierig irgendwie hinzukriegen. Das ist auf der Roadmap, aber es ist anscheinend nicht so einfach. Aber ansonsten bin ich ganz, ganz glücklich. Also ich kann die Gründe total nachvollziehen. Ich habe ja so ein gespaltenes Verhältnis zu Abo-Software. Also, ne, also Software nicht kaufen und dann entscheiden, will ich irgendwie die nächste Version .0, die dann meistens Geld kostet, bezahlen, sondern Ivory ist ja so ein Abo-Ding. Dann zahlst du halt 20 für, ich glaube 20 für eins und 30, wenn du Rechner und Smartphone gleichzeitig haben willst.
Pro Jahr oder?
Pro Jahr, ja, genau. Und dann war ich so, aber andererseits habe ich auch nicht so richtig Open Source gut und schön, aber ich habe keine Fantasie. Also ich will eine Software. Ich will eine Software, die aktuell ist, und ich will eine Software, wo Leute sich sozusagen drum kümmern. Und wenn ich die einmal kaufe, weiß ich nicht, wovon die dann leben sollen. Und deswegen war ich so, aber ich bin Abos gegenüber so skeptisch eingestellt. Bin ich auch immer noch, aber war dann so, ich probiere das mal ein Jahr. Ich mache es also, so das ist dann immer mein, so ich mache das jetzt mal ein Jahr und dann gucken wir mal, wie es geht und dann gucke ich mir nochmal den Markt und dann das Jahr war jetzt gerade um und dann war ich so, nee, ist schon einfach auch sehr gut für mich. Also passt mir sozusagen, ist dann Handschuh, der immer gut war, deswegen bin ich jetzt in Jahr zwei sozusagen.
Das ist quasi dann wie mit Freema, dass du nicht daran glaubst, einmal kaufen und dann ist es für immer gut, sondern du...
Ja.
Würde es dann ändern.
Naja, aber das ist ja, also bei Streamer, das ist ja sozusagen, das ist ja das grundsätzliche Kapitalismusproblem, ne? Da musst du ja wachsen. Wenn du damit nachhaltig wirtschaften willst, dann bist du darauf angewiesen, dass immer mehr Leute, also Erdgeist, aber ansonsten immer mehr Leute sozusagen zu Streamer neu dazukommen, und das kaufen. Und die machen ja auch keinen, die haben ja so einen Info-Channel, da sagen die ja nicht, hier, ihr könnt es unterstützen, spendet irgendwo, keine Ahnung, sondern, also deswegen bin ich da skeptisch. Mal gucken.
Wie bist du denn mit deiner Instanz? Auf welcher bist du denn da eigentlich?
Auf der größten. Meine Ausrede ist, ich bin ja Berichterstatter über Digitalthemen und dann macht es Sinn, dass ich auch bei der größten Instanz bin, die es gibt, weil da viel passiert. und wahrscheinlich Ding auch zuerst.
Gibt es dann überhaupt den Local View? Ich meine, auf der.
Ich hab nie den Local. Wie sagt man das, wenn man von was.
Nur sein Followies?
Nee, wenn man von etwas begeistert ist oder wenn etwas anziehend auf einen wirkt.
Magnetismus.
Nee, hä? Jesus. Die Faszination. Ich habe die Faszination des Local Views nie verstanden.
Ja, okay.
Weil ich war vorher auf Chaos Social und auch das ist ja keine kleine Instanz. Mhm. Also ich gucke mir den Local View an zumindest. Und also es hat für mich nie eine Rolle gespielt, deswegen kann ich dazu nicht sagen.
Mhm. Da gab es ja neulich erst wieder großes Infights innerhalb der Community. Aha. Da war ja, es reiben sich ja da, keine Ahnung, einmal alle 2 Monate wieder Menschen daran, die dann sich mit den Regeln vorher nicht vertraut gemacht haben und dann ihre Lieblingspartikularthemen dort laut in die lokale Timeline reinspülen und sich dann darüber beschweren, dass die Menschen, die dort schon diese Local Timeline benutzen und sie sowohl gepflegt auch weiter, wie die letzten 4 Jahre schon sie dort kommunizieren wollen, dass die dann ihre Regeln durchsetzen. Das ist immer wieder interessant zu schauen, dass so die Neuankömmlinge reinkommen und das ein bisschen wie, ist ja wie Twitter, ich kann da jetzt einfach meine Reichweite da reinbringen und ich würde gerne, dass alle anderen Leute sich dafür interessieren müssen und vor allem politische Anliegen. Ohne darauf zu achten, wie die Community vorher aufgestellt war.
Wenn du jetzt Community sagst, meinst du eine bestimmte Instanz?
Wir haben ja gerade über Chaos Social gesprochen.
Ach so.
Und die haben ja so die Regel, dass wenn du in die lokale Timeline irgendwie bestimmte Dinge reinspülst, wie zum Beispiel Tagespolitik, sollst du eine Content-Notification machen, damit Leute das einfach nicht aufklappen müssen. Und regelmäßig kommen Menschen mit politischem Sendungsbewusstsein da rein, benutzen das eine Weile und fühlen sich dann angekekst, wenn die diese Instanz einfach schon seit Jahren betreiben und benutzen, bevor es den großen Mastodon-Hype gab, dass die dann meinen, ey, es ist wie jedes Mal, wenn Leute reinkommen, sie bringen dort ihre Baggage mit, sie bringen dort ihre Follower mit und auch die Erwartung, dass sie dort dieselbe Reichweitenmechanik, die sie vorher in Twitter meinetwegen erlebt haben, dass die auch 1:1 ausspielen können. Das waren so Anne Roth hat das eine Weile gemacht, bis sie dann weitergezogen ist auf eine andere Instanz, war sehr unglücklich damit. Jetzt zuletzt Linus und Markus Reuter, die auf Chaos Social dann angekekst waren, dass sie darum gebeten wurden, auch ihre Tagespolitikmeldungen auf der lokalen Timeline unter Content Notifications zu tun und auch deren Argument ist, dass es zu einer Entpolitisierung des Internets führen würde, aber ich denke eher, es braucht auch immer wieder diese Rückzugsräume, in denen man sich mit Gleichgesinnten erstmal unterhält, ohne dann immer wieder mit dem tagesaktuellen Hype, den man ja auch auf so vielen anderen unterschiedlichen Arten wahrnimmt, ausgesetzt zu sein. Es braucht immer wieder diese Schutzräume, in denen man sich selber Kommunikationsregeln gibt, die einem nicht oktroyiert werden von anderen Menschen mit viel mehr Sendungsbewusstsein. Und
ich hätte so eine Art, man sieht das ja, wenn Leute einem folgen und wenn die Instanz wechseln, dann hat man ja quasi die Leute als, wenn die mit dem Account und sehen, dann hat man das ja als dir folgt neu und dann sozusagen der Account, aber auf der neuen Instanz. Mhm. Und da gibt es jetzt eine, ich komme nicht auf den Namen.
Du meinst 23.social oder?
Das kann sein.
Ja, das war ja dann das Projekt, was Linus da angeleiert hat, nachdem er sich auf Chaos Social nicht so zu Hause fühlte, wie er das dachte.
Okay. Aber da ist doch jetzt alles gut.
Es wäre alles gut gewesen, aber jetzt musste Linus im letzten Logbuch Netzpolitik nochmal nachtreten, was ich dann menschlich auch echt schwierig fand, weil das ja auch dieses Chaos Social auch ein von Freunden betriebenes Projekt
ist. Warte mal, sind wir jetzt gerade Teil des Social Media Drama Beefs? Mit dem, was du gerade gesagt hast? Mit Namensnennung? So, oh mein Gott. Ja,
weiß ich noch nicht.
Holy shit, hoffentlich hört uns keiner.
Lalala. Weißt du doch, du siehst doch die Downloadzahlen.
Naja, mit den 1000.
Wie davon sind Bots?
I don't know.
Du bist doch der Radioexperte.
Also, ja, aber das bricht mir gerade ein bisschen das Genick. Ich mache sehr gerne Audioinhalte. Mhm. Ich bin sehr schlecht in. Also, ich gucke natürlich in Statistiken rein. Also, das Ding ist ja, es soll ja bald das läuft ja noch bei mir auf dem auf dem monoxid.de. Und das ist ja, das ist so eine Ruine, dieses Ding. Und das ist ja schon geplant, dass der, dass die, oh, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, Oldtimer,
mhm.
Mittelstand. Oldtimer-Haftung.
Oldtimer-Halbe. Die hätten es aufschreiben sollen.
Ja, aber wirklich. Also, dass die Oldtimer sozusagen, der oldtimerhafte Mittelstand, sowas, der oldtimerhafte Mittelstand, der soll ja eine eigene, vielleicht Webseite bekommen. Vielleicht wird die URL oldtimerhaftermittelstand.de, das ist noch sozusagen in Discussion. Und da werde ich dann werden wir Podlove benutzen und da werde ich dann sozusagen, da kann man dann schön sehen, wie viel Downloadzahlen es gibt. Jetzt bin ich noch bei Blurberry und das ist, da siehst du, also da siehst du Dinge, aber keine Ahnung, was ich sagen. Aber ich glaube, wir haben um die 1000 HörerInnen.
Ich bin gerade irritiert. Du weißt schon, dass ich eine Domain schon registriert und ein
Mann, der hat gar nicht. Oh.
Okay, das können wir dann rausschneiden.
Meine Güte, das lassen wir natürlich auch alles drin. Live und ungekürzt. Genau. Nee, mein geheimer Plan war, dass ich das. Ich dachte nicht, dass du so widersprüchlich bist und garstig, sondern ich dachte, du hörst mir jedes Mal zu, wenn wir eine Podcast haben. Und nach jeder Folge kaufst du nochmal eine neue Domain. bist du irgendwann so ein Sammelsurium. Obwohl, das im Rahmen des Kunstprojekts wäre das eigentlich nur gerechtfertigt, wenn einfach jede Folge auf einer anderen Domain erscheinen würde. Ui. Das würde ins Geld gehen auf Dauer, aber geil wäre es schon.
Aber das würde doch niemand dann finden, oder? Also, das ist, also die Domain ist ja
also,
schon irgendwie...
Ich habe gerade gesagt, dass wir... dass ich nicht für die Statistik lebe, aber lass es mich ganz diplomatisch formulieren, wir machen das hier nicht für den Fame.
Oh.
Aber sozusagen on the sunny side of that ist, ich glaube schon sozusagen, wenn man nur sehr wenig Hörer hat und HörerInnen, dann kommen die auch überall mit hin. Also hast ja gesehen, wie viele Leute auf dem Kongress waren. Ich glaube, das ist ungefähr unsere Hörerschaft.
Ah. Dann können wir die ja noch einzeln grüßen.
Ja.
Vielleicht auch Autogrammkarten vorbereiten.
Ja, immer, immer, immer. Ja, so sieht's aus. So. Jetzt noch hier eine von den übrig gebliebenen Fragen, dann machen wir Schluss.
Mal schauen. Welche skurrile Tradition oder Angewohnheit pflegst du vor jeder Radiosendung? Gibt es geheime Vorbereitungsrituale, die du noch nie mit dem Publikum geteilt hast?
Nee. Es gibt tatsächlich also sagen so eine Art Ritual, aber die war mit dem Publikum teilen, das sogenannte Präsendungs-Selfie.
Ah, bei Breitband.
Genau, das habe ich schon früher bei Trackback gemacht, aber bei Breitband auch wieder versucht, das hochzuhalten, aber irgendwie Twitter gibt's nicht mehr. Insta guckt keiner. Das ist auch total lustig. Also apropos bezahlen, ich bezahle meinen Insta-Account für Werbefreiheit und poste da aber sozusagen so mega sporadisch, dass eigentlich nichts passiert. Nee, Ritual, das ist nur bei Bühnenmoderation stellt sich mit großer Regelmäßigkeit ungefähr 10 bis 5 Minuten vorher das Gefühl, ich will das heute nicht machen, das ist mir zu aufregend, das kann jetzt bitte jemand anders machen, ich gehe jetzt einfach. Und um das zu kompensieren, erzähle ich, dass mir das passiert, den Leuten, bei denen ich gleich auf die Bühne gehen werde. Ich weiß immer nicht, wie das wirkt, zu sagen, aber dann denke ich, was ist das für komische Typen, haben wir denn hier eingekauft, was ist da los? Aber das ist so, das ist mittlerweile doch, könnte man sagen, ritualisiert.
Erwartungsmanagement, ja. So wichtig.
Wie ist es denn bei dir vor Vorträgen?
Vor Vorträgen?
Du hältst ja manchmal so Camp, Kongress.
Ja, das ist ganz schlimm. Also ich, dieses Lampenfieber begleitet mich einfach seit Anfang an. Das ist wirklich ganz schlimm. Ich renne dann meistens wie ein kopfloses Huhn auf und ab, vor allem wenn ich noch mit anderen Leuten da zu tun habe, die dann vielleicht auch noch nicht da sind oder so.
Das ist immer das Beste.
Aber danach habe ich so diesen erster Akkordeffekt, den ich damals schon in meiner Punkband hatte, ich mich ja auch immer ganz doll aufgeregt war. Aber wenn du auf der Bühne erstmal stehst und das erste Mal auf die Seiten raufschrummelst, dann macht das Gehirn ab dem Moment, okay, da kommt Ton raus, Autopilot, dann wird der Kram abgespult und danach ist irgendwie auch so wie der Absprung, wie von der Klippe, bevor du unten im Wasser landest, so dieses Gefühl, so jetzt kannst du nicht mehr machen.
Du draufschlägst.
Mann.
Manchmal so, manchmal so.
So, denn gibt so dann kommt die Schwerelosigkeit und dann weiß ich auch, wenn der Autopilot übernimmt, dann ist im Großteil der Fälle funktioniert das auch alles bis zum Ende.
Das ist tatsächlich bei Bühnenmoderation ähnlich sozusagen. Ich hab oft meine Notizen auf Karteikarten dabei und wenn die erste Karte durch ist, dann läuft's.
Ja.
Na gut.
Das hat überraschend viel Spaß gemacht.
Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen.